Willkommen im Bistro Bonanza. In diesem Podcast sprechen wir über Themen aus dem wilden Westen der Gastronomie. Von Food über Nachhaltigkeit bis Recruiting. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Heute dreht sich alles um ein Thema, das immer mehr Menschen begeistert: vegane Ernährung. Und passend dazu sprechen wir unter anderem über den Veganuary, den Aktionsmonat im Januar, in dem sich weltweit viele Menschen dazu entschließen, die vegane Lebensweise auszuprobieren. Wenn es um Ernährung geht, sind die heutigen Gäste wahre Experten auf diesem Gebiet. Wir haben heute Arndt Rune Thomas zu Gast, Vorsitzender der Geschäftsführung von Aramark, dem Trendsetter für Ernährung in der Gemeinschaftsgastronomie. Hallo Arndt.
Hallo Hannes, grüß dich.
Und Christopher Hollmann, Director von Veganuary Deutschland, der internationalen Organisation, die Millionen von Menschen motiviert und dabei unterstützt, die pflanzliche Ernährung zu entdecken. Hallo Christopher.
Hi, grüß euch.
Wir freuen uns auf spannende Einblicke, Genuss für die Ohren und auf viele persönliche Erfahrungen. Und wie immer starten wir mit ein paar Entweder-Oder-Fragen. Eine schnelle Antwort und nur eine. Arndt, Fahrrad oder Bus?
Fahrrad.
Christopher, Hafermilch oder Mandelmilch?
Hafer.
Arndt, Gemüsebeet oder Balkondschungel?
Oh, Balkondschungel.
Christopher, Solarenergie oder Windenergie?
Es wird schnell schwierig. Windenergie.
Arndt, Grünkohl-Smoothie oder Avocado-Toast?
Avocado-Toast.
Christopher, Secondhand oder recycelte Kleidung?
Secondhand.
Arndt, Papier recyceln oder komplett digital?
Komplett digital.
Und Christopher, Elektromobilität oder Carsharing?
Elektromobilität.
Sehr gut, vielen Dank. Das war's schon. Ging noch ganz schnell. Und so schwierig war es ja nicht. Christopher, Veganuary, das ist heute eine der weltweit populärsten Kampagnen für pflanzenbasierte Ernährung. Wie kam es zu dieser Idee?
Unser Gründerpaar Matthew und Jane hat 2014 in UK tatsächlich so am heimischen Küchentisch die Idee gehabt, Mensch, warum nicht Menschen mal als Neujahrsvorsatz motivieren, eine rein pflanzliche Ernährung auszuprobieren. Einen Monat lang, 31 Tage mit im besten Fall einer täglichen Unterstützung. Und damals, das ist jetzt über 10 Jahre her, haben so ein paar tausend Menschen tatsächlich sich der Kampagne angenommen und gesagt, ja, ich mache das einfach. Es waren so 3000 Menschen und ein bisschen. Hauptsächlich natürlich damals im englischsprachigen Sprachraum. Und trotzdem hat das, weil auch damals gab es schon das Internet und Hashtags, ist das als Hashtag Veganuary schnell so über die Grenzen geschwappt. Und von da an ging dann eben diese rasante Entwicklung los, dass ja, man kann es einfach mal im Januar rein pflanzlich probieren, indem man einfach beim Veganuary mitmacht. Und das war immer schon so einfach anfassbar, undogmatisch, unkompliziert, ohne festes Raster, aber eben mit der möglichen Unterstützung von, ja, melde dich doch vielleicht einfach an bei uns in der E-Mail-Serie, weil dann kriegst du 31 Tage lang Unterstützung und eine Mail, die dir zum Beispiel sagt, Hafermilch oder Mandelmilch, wann kannst du denn welche besser in der Kaffeespezialität verwenden zum Beispiel. Genau, deswegen 2014 ging das Ganze los und seit 2020 machen wir es auch explizit in Deutschland, laufen also jetzt im Veganuary 2025 hierzulande auch schon in die 6. Kampagne.
Wow, kann man ungefähr sagen, wie viele Leute sich da grundsätzlich so beteiligen? Weil du hast ja gerade gesagt, es waren glaube ich 2000, so hat es angefangen.
Kann man tatsächlich, genau, weil wir am Anfang sehr viel geschaut haben, wie viele Leute melden sich denn tatsächlich in unserer E-Mail-Serie an und laufen dann 31 Tage lang mit uns in eben einem täglichen Newsletter durch den Veganuary. Wir haben aber schnell erkannt, das ist nicht alles, was diese Kampagne und dieser Neujahrsvorsatz abbildet, weil einerseits finden Leute bei uns in der E-Mail-Serie statt und finden dann tägliche Unterstützung, aber wir haben irgendwann auch dutzende Geschichten gehört von Familien zum Beispiel, da hat sich die älteste Tochter beim Veganuary angemeldet, hat dann das Thema nach Hause an den Abendbrottisch getragen und plötzlich hat eine 7-köpfige Familie vegan gegessen, obwohl wir nur bei uns eine Person abgebildet gesehen haben. Deswegen sind wir mittlerweile übergegangen von, wir haben gesehen, wie die, eben diese Anmeldezahlen gewachsen sind von wenigen Tausend auf Hunderttausende und wir haben dann zwischendurch auch über 500.000 und 600.000 und 700.000 Anmeldungen bei uns in der E-Mail-Serie verbuchen können, haben aber irgendwann gemerkt, wir müssen da anders ran, müssen uns mehr Marktforschungsdaten anschauen und eben fragen, wie viele Leute nehmen denn den Veganuary heute zum Anlass, einfach mal eine pflanzliche Ernährung auszuprobieren. Und da wissen wir jetzt aus den aktuellsten Zahlen aus dem Veganuary 2024, dass weltweit 25 Millionen Menschen den Veganuary zum Anlass genommen haben, einfach mal eine rein pflanzliche Ernährung auszuprobieren. Und das eben sehr viel repräsentativere Zahlen, als wir schauen nur auf einen Kanal, auf dem wir tatsächlich Leute erreichen. Denn auch darüber sprechen wir wahrscheinlich heute. Es gibt so tolle Multiplikatoren in der Kampagne. Wenn nämlich zum Beispiel Unternehmen mitmachen und Leute gar nicht den Veganuary als Berührungspunkt uns als Organisation haben, sondern vielleicht das Lieblingsrestaurant, das Betriebsrestaurant, den Lieblingseinzelhändler und so weiter.
Frage an euch beide zum Einstieg nochmal. Ernährt ihr euch rein pflanzlich, grundsätzlich, oder wie ist es bei euch so im Jahr?
Nee, ich bin da völlig flexibel. Das ist sowohl als auch das andere. Ich habe mich da gar nicht festgelegt. Ich bin ja Genussmensch, da stehe ich ja auch zu. Und da ist es eigentlich für mich im ersten Step unerheblich oder weniger wichtig zu fragen, ist es vegetarisch, vegan oder fleischlastig, sondern tatsächlich der Genuss. Aber ich merke schon, dass ich so, sag mal, in den letzten Jahren mein Verhalten da mehr und mehr geändert hat zu tatsächlich weniger Fleisch auch an vielen Stellen.
Und da sind wir, das finde ich so spannend, mit dir, Arndt, genauso an der, genau da haben wir unsere Veganuary-Zielgruppe, also Leute, die genauso im Flexitarismus verankert sind, die, das sehen wir nämlich im Veganuary, die allermeisten Menschen, die am Veganuary teilnehmen und sagen, Mensch, ich mache es im Januar einfach mal einen Monat lang rein pflanzlich als Neujahrsvorsatz, haben im Dezember, ich glaube, ich habe die Zahl nicht gesagt, über die Hälfte der Leute, die wir erreichen, die das machen, haben im Dezember noch Fleisch und oder Fisch gegessen und sagen, ja Mensch, dann gehe ich jetzt einfach mal weiter und mache das. Und aber natürlich erreichen wir auch, weil da ist die Schwelle eben dann einfach eine sehr viel niedrigere, auch vegetarisch lebende Personen, die dann sagen, Mensch, dann probiere ich es im Januar einfach mal vegan. Und es gibt auch immer wieder VeganerInnen wie mich, die den Veganuary so als Bestärkung sehen mit einem Mensch, dann feiere ich einfach nochmal die Ernährungsweise, für die ich mich entschieden habe, weil es gibt viele tolle Produkte, es wird gefeiert, was es für neue Produkte gibt. Es gibt tolle Angebote, von denen ich profitieren kann. Genau, ich mache das jetzt seit 15 Jahren. Das heißt so ein bisschen, also ich bin nicht über den Veganuary zum Veganismus gekommen, aber auch der Veganuary für mich immer wieder so dieses Momentum von, Mensch, toll, dass wir das einen Monat lang feiern und das einfach mal zeigen können. Es ist ganz einfach, das auszuprobieren.
Das heißt, du bist nicht über den Veganuary dazu gekommen, sondern was war der Grund?
Es gab den Veganuary tatsächlich damals noch gar nicht. Jetzt müsste ich rechnen, aber es war 2009, so nicht zum Neujahr, aber so im Februar, März 2009 bin ich zur pflanzlichen Ernährung gekommen. Damals tatsächlich über so ein Unverständnis über die Missstände in der industriellen Tierhaltung. Für viele ja ein ganz klassischer Weg, irgendwie zu einer pflanzlichen Ernährung zu kommen. Das ist aber jetzt auch, und das ist das Tolle am Veganuary, für mich viel mannigfaltiger geworden, so dieser Blumenstrauß aus, warum denn eigentlich, beziehungsweise, und auch das sehen wir gesellschaftlich viel, gibt es so einen Paradigmenwechsel aus, nein, ich brauche nicht mehr diesen einen Grund, mich pflanzlich zu ernähren, es muss der Missstand sein oder es muss die Klimakrise sein oder es muss die Gesundheit sein, sondern es ist heute vielmehr ein, Mensch, das ist doch ganz einfach, sich pflanzlich zu ernähren, warum nicht mal auszuprobieren und dann sich darüber freuen, dass, ja, damit mache ich eben auch was Gutes fürs Klima, was Gutes für Tiere und im Zweifel was Gutes für mich selbst. Und so herum diese Umkehr spüre ich heute auch viel mehr als so dieses eine, ich muss das machen, ich sollte das machen, genau.
Dann bringen wir vielleicht nochmal für die Zuhörer ein paar Fakten, sage ich mal in Anführungsstrichen, auf den Tisch, gerne an beide. Welche Auswirkungen hat denn pflanzliche Ernährung auf unser Klima, auf die Gesundheit, aufs Tierwohl und auf alle anderen Faktoren der Gesellschaft?
Wir wissen, und also das aus ganz expliziten Berechnungen für den Veganuary zum Beispiel, dass wir, ne, und wir haben eben über die 25 Millionen Leute, die wir weltweit erreichen und davon überzeugen konnten, es mal rein pflanzlich zu probieren. Wir haben immer an diesen Meilensteinen, wie viele Leute wir erreichen, ausgerechnet, wie viel Impact hat das denn tatsächlich, wenn die Leute das nur diesen einen Monat lang machen. Und inzwischen sind wir in der Rechnung angekommen, dass wir sagen, wir brechen es auf 1 Million, also pro 1 Million Teilnehmende, die einen Monat lang rein pflanzlich essen. Das versuchen wir weiterhin numerisch auszudrücken, um das eben fassbar zu machen, welchen Impact hat denn der Veganuary? Und wir wissen, für je 1 Million Teilnehmende, die sich 31 Tage lang vegan ernähren, sparen wir in etwa 100.000 Tonnen CO2-Äquivalente. Das entspricht sehr, sehr vielen Flügen. Also man kann dafür zum Beispiel 12.000 Mal von Paris nach London fliegen. Das heißt, das hat schon enormen Impact. Das wissen wir auch aus Erhebungen zahlreichen Studien, unter anderem von unserem deutschen Bundesumweltamt, dass wir im Ernährungssystem einen der größten, wenn nicht den größten Hebel haben, um an der Klimakrise und an unserem ökologischen Fußabdruck als Gesellschaft zu drehen. Das heißt, allein dass ich verzichte an der Stelle auf tierische Produkte und habe damit Produkte, ne, wir haben eben über Hafer und Mandelmilch gesprochen, bei denen der Impact allein im Wasserverbrauch als auch im CO2-Verbrauch, um zum Produkt zu kommen in der Wertschöpfungskette, eine erhebliche Einsparung an CO2-Ausstoß und CO2-Äquivalenten hat. Da habe ich einen Hebel in der Hand, den ich täglich mache, zum Beispiel, wenn ich einfach meinen morgendlichen Kaffee trinke. Und dann, die Rechnung ist häufig noch kürzer und noch einfacher, wenn ich das Tier aus der Nahrungskette rauslasse, nämlich Pflanze direkt konsumiere und nicht den Umweg übers Tier gehe, dann verschont das im Zweifel das Tier entweder das, also absolute Leben des Tieres oder eben einfach das Halten und damit auch das energierelevante Halten, also Klima-Impact Halten des Tieres in der Wertschöpfungskette. Und an den beiden Punkten, genau, können wir viel machen. Toller Nebeneffekt für die Gesundheit, das wissen wir eher im Umkehrschluss, dass natürlich eine Ernährung mit tierischen Lebensmitteln häufig auch in Zusammenhang gebracht wird mit Zivilisationskrankheiten wie Diabetes Typ 2, Übergewicht. All das ist bei einer pflanzlichen Ernährung natürlich nicht ausgeschlossen, weil bei jeder Ernährungsform ist es wichtig, sich ausgewogen und nährstoffdeckend zu ernähren. Aber es gibt eben weniger erkannte Zusammenhänge und damit eben auch Vorteile von einer pflanzlichen Ernährung, so für mich selbst als Individuum.
Ja, wir sehen natürlich auch, das ist tatsächlich unser größter Hebel in puncto CO2-Einsparung auch im Unternehmen. Weil klar, ich meine, wir verpflegen Hunderttausende von Menschen jeden Tag und da reden wir ja nicht über ein paar Kilo an Fleisch, sondern das sind wirklich zig Tonnen, die da verbraucht werden. Und wir sehen natürlich mit allem, wo wir das vermeiden können, wo wir es verringern können. Im Moment sind wir noch sicherlich weit entfernt davon, das komplett abzuschaffen. Aber überall diese Hebel setzen können, in einem Veganuary zum Beispiel. Und nochmal, finde ich überaus spannend, weil es funktioniert halt nicht über Verbote, sondern über ein spannendes Thema, wie eben mehr oder weniger Wettkampfcharakter. So, ich mache jetzt mal einen Monat komplett vegan. Das ist total spannend, weil das funktioniert nämlich auch. Wir sehen es ja bei uns eben auch in unseren Restaurants, wie toll das angenommen wird. Aber wir das natürlich auch weiterführen wollen. Und ich sag mal, das natürlich als willkommenen Anlass nehmen, unsere Linien weiterzuentwickeln, unsere eigenen Mitarbeiter weiter zu schulen, damit wir auch nachhaltigen Impact haben in all den darauffolgenden Monaten. Es gibt ja noch 11 weitere Monate, die natürlich auch davon zehren, dass im Veganuary irgendwas vielleicht auch mal gestartet ist, weil bei Gästen eben auch, die dann einfach mal wirklich überlegen, Mensch, das war ja ein tolles Gericht, was sie da hatten. Und wir nehmen dann diese Gerichte auch gerne zum Anlass, dass wir die weiterführen, wenn sie gut funktionieren, weil da haben dann auch die Gäste einfach Bock drauf, weil sie es schon ausprobiert haben.
Ich würde das Thema gerne nochmal vielleicht ein bisschen intensiver aufnehmen, und zwar außerhalb des Veganuaries. Also der erfolgreiche Veganuary im Januar. Reicht das ein Aktionsmonat im Jahr und kann der was bewirken? Oder welche konkreten Dinge kann ich als Gast, als Verbraucher sozusagen auch im weiteren Verlauf des Jahres in Anspruch nehmen oder worauf kann ich zurückgreifen?
Ich glaube also gerade so mit unserer Linie wie V-Like zum Beispiel auch, die wir ja auch ständig weiterentwickeln, nehmen wir das natürlich immer zum Anlass. Man muss einen Startpunkt haben. Wir haben jeden Tag die gleichen Gäste. Und wir müssen halt gucken, dass wir die Gäste immer wieder und jeden Tag aufs Neue von unserer Leistung überzeugen, vom Geschmack überzeugen, von dem. Wir haben aber auch halt ein Team von 7000 Mitarbeitenden, wo natürlich auch sehr, sehr viele Köche drin sind, Köchinnen, Küchenhilfen, viele, die einfach mit Essen zu tun haben und auch mit der Herstellung von den Speisen zu tun haben, die natürlich auch diesen Anlass brauchen, damit wir schulen, damit wir weiterbilden in diesem veganen Umfeld. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig schwierig, rein vegan in der Betriebsgastronomie zu kochen. Das ist, weil es ist halt ein kompletter Unterschied und zum Teil ist das so eine Abkehr von der ganz klassischen Küche, wo viele unserer Mitarbeitenden drin ausgebildet wurden. Und so ein Veganuary und das daraus folgende mit V-Like, mit dem ganzen Nachhaltigkeitsgedanken da dran, natürlich auch mit Workshops, mit Küchenleiter-Workshops und so, die daraus folgen, die machen halt wahnsinnig Neugier und helfen, das die Monate drüber weiter zu transportieren. Man muss halt aufpassen, dass so Aktionen nicht inflationär werden, weil wenn man die zu häufig und immer wieder macht, dann kann das ganz schnell langweilig werden, weil es sind die gleichen Gäste. Es geht eher darum, nachhaltig immer wieder reinzugehen, immer wieder neue Gerichte zu entwickeln, spannende Gerichte zu entwickeln. Und da ist das perfekt, wenn man wirklich so einen ganzen Monat als Startmonat hat. Und ich weiß auch von unseren Gästen, dass sich viele schon so zum Ende des Jahres schon drauf freuen und tatsächlich auch mal nachhorchen. Sag mal, nächstes Jahr seid ihr wieder dabei und was gibt's denn eigentlich? Also die jetzt im Prinzip schon mal nachfragen, was gibt's im Januar? Das ist ganz spannend, ja.
Das klingt richtig schön. Das wären auch genauso meine Fragen ein. Ja, ich freue mich schon. Und was wird's denn geben? Und also genau, ich kann allem, was du gerade gesagt hast, nur beipflichten. Der eine Monat isoliert betrachtet, auch aus einer Klimaperspektive, reicht natürlich nicht. Also wir werden über einen Monat, in dem sich Leute anders ernähren, natürlich Impact erzielen. Das Klima retten werden wir darüber nicht. Aber auch das ist eben beruhigend, so wie das bei euch anscheinend in-house zu passieren scheint, dass eben dann über Workshops und über quasi eine Gewöhnung über diesen Monat, das einfach auch betrieblich ganz viel Learnings stattfinden können. So sehen wir das auch eben in der Zielgruppe vom Veganuary, weil wir wissen, und das fragen wir immer einmal direkt nach dem Aktionsmonat ab, als auch dann nochmal ein halbes Jahr hinterher, wie ernährt ihr euch denn jetzt, nachdem ihr einen Monat lang im Veganuary dabei wart? Und 80% der Leute, das sind die 25% roundabout eingeschlossen, die bei einer veganen Ernährung bleiben, aber ganze 80% reduzieren tierische Produkte um mindestens die Hälfte, also 50% oder mehr. Die Items, die wir da abfragen, sind so Reduktion um 50% oder mehr, Reduktion um 75% oder mehr oder eben ganzheitliche vegane Ernährung über den Veganuary hinaus, und da landen wir insgesamt bei 80% der Teilnehmenden, was natürlich enorm ist, weil wir dann eben 80% der Menschen haben, die wir im Januar davon überzeugen können, mal zur pflanzlichen Alternative zu greifen, die das einfach mitnehmen über das Jahr und im besten Fall sogar eben wiederkehrende Teilnehmende sind im nächsten Veganuary. Und ja, deswegen, ich also freue mich so sehr, dass das innerbetrieblich genauso als Learning zu funktionieren scheint, wie wir das in der Zielgruppe sehen.
Ja, absolut. Also ich kann sagen, unser nächster Relike-Workshop ist jetzt auch schon natürlich in Vorbereitung für den Veganuary zum einen, aber zum anderen auch nochmal so als Recap dessen, was passiert ist im ganzen Jahr auch. Da kommen halt so die Creme unserer veganen Köche kommt da zusammen und probiert verschiedene Dinge aus. Es gibt immer wieder, du hattest das vorhin gesagt, so neue Produkte, es gibt neue Möglichkeiten, andere Garverfahren und das probieren die dann aus in dem Workshop auch. Ist auch so ein bisschen Battling, also das muss man auch ganz klar sagen. Die haben da schon so eine kleine Competition dann auch untereinander. Mhm. Und das ist toll, ne? Weil da kommen halt die Leute zusammen und das sind halt die Träger dessen, was dann auch nach draußen geht, was zum Gast eben auch geht. Da werden Gerichte entwickelt, da werden also tolle Dinge entwickelt, die wir auch, wie gesagt, dann wieder nachhaltig einsetzen wollen, auch über den Veganuary hinaus, und das ist total spannend.
Also der Genuss spielt ja eine extrem große Rolle. Ich würde jetzt auch behaupten, es hat sich immer wieder weiterentwickelt oder entwickelt sich nach wie vor immer weiter. Wie ist da eure Meinung dazu? Also ne, wenn ich mich so ein bisschen an früher irgendwie zurückerinnere, du stand irgendwie nur auf der Verpackung oder irgendwo an dem Angebot vegan. Und das war irgendwie, wenn wir jetzt über diese vegane Schnitzel sprechen oder über vegane Currywurst oder so, immer so diese Top-Themen, merkt man das ja teilweise auch gar nicht mehr. Ich weiß nicht, zum Beispiel bei Blindverkostungen oder sowas, fällt das überhaupt noch auf oder wie ist da die Entwicklung?
Zu Blindverkostung bin ich gleich gespannt, was auch deine Meinung ist, Arndt. Aber ich würde zumindest sagen, also aus eigener Erfahrung, ich würde, und das ist nur erinnerungsbasiert, weil ich keine Blindverkostung selber mache, aber erinnerungsbasiert, genau würde ich sagen, heute können wir so die klassischen veganisierten Produkte wie eine Currywurst nicht mehr unterscheiden. Und ich würde, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie auf die Deutsche Bahn gucke, ne, so ein prominentes Beispiel, wo die Currywurst veganisiert wurde, dann im Sortiment geblieben ist und jetzt immer noch in den Bordrestaurants verfügbar ist, da würde ich sagen, würde man da Gästen eine Blindverkostung anbieten, würde man den Unterschied wahrscheinlich nicht mehr merken. Und genau da setzt es natürlich auch an, was ich eingehend sagte, mit die meisten Leute, die am Veganuary teilnehmen, haben im Dezember noch Fleisch oder Fisch gegessen, und die werden wir auch nicht schaffen, umzuerziehen zu einer veganen Ernährung, die plötzlich auf Currywurst oder Fleisch- und Fischalternativen verzichtet, sondern wenn ich am 8. Januar nach einem langen Arbeitstag eine TK-Pizza gegessen habe in den 3 Jahren zuvor und dann im Veganuary lande, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir genau diesen Bedarf oder diese habitualisierte Kauf- und Konsumentscheidung bedienen können mit einer pflanzlichen Variante. Da brauchen wir nicht diskutieren, ob eine TK-Pizza die beste ernährungsphysiologische Entscheidung ist, aber wir müssen das bedienen, wenn wir denn versuchen, das Ziel zu verfolgen, Leute sollen es mal probieren können, pflanzlich zu essen. Und genau da stellen eben diese Hilfen, also einfach veganisierte Bestselling-Produkte, eine absolute Schlüsselposition dar, über die wir es schaffen, eben Genuss einfach so weiterzuführen, wie er gewohnt ist, aber eben in rein pflanzlich, und das Rad einfach nicht neu zu erfinden. Weil das ist häufig das, was wir als Stolperfallen so identifizieren konnten in früheren Veganuaries, dass wenn wir versuchen, das Rad neu zu erfinden und irgendwie Ernährungsentscheidungen ganz umzupolen, das funktioniert nicht.
Ja, absolut. Kann ich nur beipflichten. Also die reinen Produkte haben heute schon eine Qualität, das hätte man sich vor ein paar Jahren überhaupt nicht vorstellen können. Als so die ersten vegetarischen, also noch nicht mal vegan, sondern vegetarischen Ansätze angefangen haben. Und ich habe da immer so ein Bild vor mir von einem Blumenkohl-Käse-Bratling. Also das ist so ziemlich das Fieseste, was man haben kann im ganzen Leben. Also und wenn ich mir das heute anschaue und ich sicher bin, bei so mancher Blindverkostung merkst du keinen Unterschied mehr. Ich finde auch die weitere Entwicklung spannend, dass sich wirklich eigene vegane Gerichte durchgesetzt haben. Also nicht tatsächlich eine Kopie mehr sein müssen von einer Currywurst oder an einem Schnitzel. Und ich bin da völlig bei Christopher. Die wird es auch weiterhin geben müssen, weil es eben so ein bisschen im Menschen vielleicht auch noch drin ist. Aber die Weiterentwicklung auch von eigenständigen veganen Produkten, die es auf fleischlicher Basis oder mit fleischlichem Anteil vorher nicht gegeben hat, beziehungsweise auch dieser Gerichte, ist weitaus höher geworden und ist tatsächlich auch schon mehr in die Normalität eingetreten. Und das ist ja so das Ziel des Ganzen. Das muss einfach normal sein. Das ist jetzt nichts Besonderes mehr und man ist jetzt auch kein Freak, weil man da jetzt irgendwas Veganes bestellt hat. Man ist auch nicht, sondern man sitzt genauso mit den Kollegen und Kolleginnen zusammen, die einfach nochmal ein Schnitzel essen und ich esse halt was anders, was vielleicht aber auch nicht aussehen muss wie ein Schnitzel.
Ich habe mal eine Frage und zwar, wie ist das denn, muss ich denn eigentlich jetzt zum Beispiel, wenn ich in den Supermarkt gehe, ich meine, da sind hier hinten die Zutaten drauf und ähnliches, muss ich denn eigentlich überhaupt darauf hinweisen, dass das vegan ist? Könnte ich nicht einfach jetzt auch eine Currywurst einfach verkaufen und die ist einfach vegan, aber steht einfach Currywurst drauf?
Im LEH, du musst das ausweisen. Also es ist relativ simpel. Du musst halt auch bei den Bezeichnungen natürlich aufpassen dann auch. Es gibt ja auch geschützte Bezeichnungen. Ich sage jetzt mal eine Münchner Weißwurst oder Thüringer Rostbratwurst dergleichen. Die sind ja auch geschützt. Da muss man schon aufpassen. Du kannst jetzt nicht sagen, das ist ein Rindergulasch und das ist kein Rindergulasch. Ne? Also Deutschland und die EU mit all ihren Reglementierungen ist wahrscheinlich da sehr kompliziert an vielen Stellen, aber es hilft natürlich auch, den Verbraucher auch nicht in die Irre zu führen. Okay. Also, und ich glaube auch tatsächlich, das wird ja mittlerweile sehr plakativ, zumindest sehe ich es so, plakativ auch als Werbung für das Produkt mit aufgenommen. Während es früher eher so dieser versteckte Bereich war, das hatte so ein bisschen in einer Ecke, gibt es dann irgendetwas, weil wir es in unserem Sortiment haben müssen, ist es doch jetzt eher schon auch so eine Art Qualitätssiegel.
Ja, da bin ich auch bei Arndt. Also es gibt so ein paar Absurditäten, über die man natürlich stolpert, wenn wir irgendwie uns anschauen, dass Milch in einer pflanzlichen Variante nicht offiziell Milch genannt werden darf. Da wird häufig natürlich vorgeschoben, dass man die VerbraucherInnen nicht verwirren will. Aber bei Scheuermilch und so Produkten ist es kein Problem. Und auch eine Kokosmilch würde ich jetzt nicht für eine Kaffeespezialität empfehlen. Also da gibt es ein paar Sachen, über die man immer noch schmunzeln muss und auf denen wir noch, also auch auf politischer Ebene, Wege zu gehen haben, um es einfach nicht zu überverkomplizieren. Und dann, genau, gibt es also so zweierlei spannende Entwicklungen, weil ich als Marketing Bonus, eine Kennzeichnung als pflanzliches Produkt, genau wie Arndt das gesagt hat, das ist mittlerweile deutlich hervorgehoben, um auch einfach für das Produkt zu werben. Und gleichzeitig sehen wir aber auch mittlerweile so ein paar Entwicklungen, wie sich Produkte zum Beispiel bei Käsealternativen, die vor einer Weile noch sehr viel deutlicher als vegan beworben und gekennzeichnet wurden, rückt das jetzt wiederum wieder so ein bisschen in den Hintergrund, um eben genau auch den flexitarischen Markt nicht so zu verschrecken mit einem, naja, ich wollte vegetarisch leben, aber vegan musste ich jetzt nicht unbedingt probieren. Manchmal ist eben der Vegan-Begriff, und da kommen wir mit Veganuary jetzt auch von unserem Namen nicht weg, aber natürlich sind wir in einem pflanzlichen Umfeld, auch so was Berührungsängste mit dem Thema angeht, schneller beim Griff zum Produkt, wenn es nicht so offensiv beworben ist und es einfach mal einlädt zum Probieren, wenn der Unterschied nicht so deutlich hervorgehoben ist. Das geht zum Beispiel auch, und dann ist es auch gerade vor allem noch ein Handelsthema, aber auch so die Platzierung von Produkten. Einerseits, wir haben ganz lange gesehen, vegane Produkte werden irgendwie quasi in einer Ecke des Supermarktes explizit hervorgehoben und beworben, so ein bisschen geclustert, weil es natürlich den Leuten, die vegane Produkte suchen, die Suche ein bisschen einfacher macht. Wir wissen aber auch mittlerweile aus Studien, dass es deutlich einladender ist, wenn ich die vegane Salami vielleicht neben der tierischen Salami finde, weil ich dann eben als Verbraucher auch explizit vor die Entscheidung gestellt werde, jetzt habe ich hier beide und ich verirre mich halt in Anführungszeichen viel leichter zum veganen Produkt. Und dieses Verirren ist in dem Moment nur positiv gemeint, weil es auch eine Einladung ist, es einfach mal zu probieren und halt ein Produkt weiter nach rechts oder links zu greifen.
Ist das dann auch ähnlich mit der Positionierung von den Gerichten in Betriebsrestaurants?
Naja, das ist tatsächlich mittlerweile schon Teil der Linie. Also das ist nichts Außergewöhnliches, nichts Spezielles mehr, sondern wir haben natürlich unsere V-Like-Counter, die natürlich auch entweder vegetarisch oder vegane Speisen anbieten. Also auch da, dass wir uns da so ein bisschen die Flexibilität aufrechterhalten, weil wir in der Regel immer nur einen sehr begrenzten Raum haben, in dem wir unterwegs sind. Aber es ist ein ganz normaler Anteil in unseren Restaurants. Und das heißt, da ist dann an dem einen in einem einen Bereich, Counter ist Schnitzel, und im nächsten Bereich ist eine vegetarische Mahlzeit und im nächsten gibt es vielleicht nochmal eine warme Süßspeise oder dergleichen. Also das ist ganz normal mittlerweile verankert in allen Speisenplänen.
Nochmal kurz zurück vielleicht zu der Gründung zum Veganuary oder vielleicht auch in Deutschland. Christopher, es gab ja möglicherweise einige Vorurteile zu der ganzen Kampagne oder vielleicht auch zu dem, was angeboten wird. Wie hat sich das jetzt entwickelt?
Gesamtgesellschaftlich ist es auf jeden Fall so, dass der Veganuary, und da bin ich sehr glücklich drüber, dass wir den Veganuary als eine Einladung etablieren konnten, die zuerst mal nur Bereicherung ist, weil es Chancen bietet für Klima, für Tiere, für die Gesundheit. Und es gibt keine Threshold an Zielerreichung im Veganuary, die, wenn wir es schaffen, jemanden davon zu überzeugen, im Januar einfach mal zu einem pflanzlichen anstatt zu einem tierischen Produkt zu greifen, dann ist das ein Schritt, auf den wir stolz sind und einen, den wir geschafft haben. Und so sehr ist das erklärte Ziel, ist natürlich den, ne, und Teil der Challenge, das haben wir schon gesagt, ne, und das funktioniert ja auch bei Aramark anscheinend in-house so, wenn das Ganze so ein bisschen den Challenge- und Battle-Charakter bekommt, dann ist es natürlich die Zielerreichung, Mensch, ich esse einen Monat lang rein pflanzlich, aber es ist eben nicht schlimm, wenn man da Stolpersteine hat oder auch einfach an Tag 9 oder 10 einfach mal kurz scheitert, weil dann geht es nicht darum, irgendwie zu sagen, jetzt höre ich auf, weil an Tag 10 habe ich das vergeigt und dann lasse ich es jetzt, sondern es geht dann einfach darum, das zu erkennen und zu überlegen, woran hat es vielleicht gelegen und was brauche ich und was fehlt mir. Und da sind wir mit Veganuary eben auch immer, also haben große und offene Ohren zu hören, woran hat es denn gelegen, damit wir eben genau da identifizieren und bedienen können, was fehlt gerade noch und was können wir machen, damit es eben 31 Tage lang oder eben noch weit darüber hinaus einfach ist, rein pflanzlich zu nehmen. Das hat Arne vorhin auch gesagt, so diese soziale Komponente von, ne, es gibt dann eine veganisierte Currywurst oder einfach ein tolles veganes Gericht, was halt nicht ein ist, dann sitzt man mit am Tisch, weil man macht gerade den Veganuary, aber die drei Mitessenden nicht. Also dass das einfach attraktive Alternativen sind, die man sich gerne anguckt, die man gerne sieht, mit denen man eben nicht irgendwie von der Extrakarte bestellt, sondern einfach von der normalen Speisekarte eine der Optionen wählt. Das ist ganz entscheidend, um eben auch diese soziale Komponente aufzufangen, da genau einfach an einen Tisch zu kommen, sich darüber unterhalten, auszutauschen. Und das, long story short, habe ich das Gefühl, haben wir mit dem Veganuary sehr geschafft, dass es immer eben als Einladung empfunden wird, weil wir von Anfang an in unserem Ask und in unserem Call to Action eben nicht fordernd waren, sondern einladend. Nichtsdestotrotz, als wir 2020 gestartet sind, einerseits war das Thema pflanzliche Ernährung auch da schon ein viel diskutiertes, gut angenommenes Thema und also ne, 2020 ist nicht der Zeitraum, in dem die vegane Bewegung erst so losging, sondern eigentlich auch schon in voller Fahrt war. Und trotzdem haben wir es, glaube ich, auch mit dem Veganuary geschafft, diese Berührungsängste mit dem Thema nochmal weiter abzubauen, weil es eben ganz viel nicht das Entweder-Oder ist, sondern es einfach mal ausprobieren und da von Anfang an irgendwie, ne, weil du nach so Vorbehalten oder Vorurteilen fragtest, in die sind wir von Anfang an nicht so richtig gelaufen, weil es eben immer das war, Mensch, probier's doch mal und dann meld uns zurück, wie es war und wir arbeiten daran, dass es vielleicht noch einfacher wird.
Ja, und bei diesem ganzen Thema des Socializing, was du sagst, kann ich nur zustimmen. Ich meine, unsere Gäste sind die Multiplikatoren an der Stelle, ne? Und wenn der Tisch ist und es hat einer ein echt tolles, ein geiles veganes Gericht vor sich und sagt auch noch, wie lecker das ist und wie toll das schmeckt, das macht natürlich andere auch neugierig. Das ist natürlich, dann guckt der gegenüber vielleicht, denkt sie, Mensch, probiere ich jetzt morgen auch mal. Ne? Und deswegen ist das, am Ende bricht sich das immer wieder runter. Zum einen, es darf wirklich keine Verbote geben. Da schaltet jeder gleich auf stur. Sondern es muss ansprechend sein vom Geschmack, von Optik, vom Preis. Also alles, was dazugehört. Das ist natürlich vieles, was gerade in dieser Gemeinschaftsgastronomie da zusammenspielt, nochmal konkret. Und da ist das perfekt. Also wenn wir wirklich immer, wir haben immer diesen Startpunkt und wir merken das halt auch. Wir merken tatsächlich, wie viel mehr, wir tracken das ja auch. Eins unserer Nachhaltigkeitsziele ist ja auch, unseren Fleischverbrauch als Company zu reduzieren in Deutschland. Wir sehen das. Wir haben ein monatliches Reporting und wir sehen natürlich, klar, sehen wir diesen Wahnsinnsausschlag im Januar und dass das dann ein bisschen weniger wird. Aber wir kommen in der Regel nicht zum alten Verbrauch zurück. Du merkst, es werden mehr und mehr interessiert. Also das bleibt so ein bisschen stabiler einfach.
So, jetzt wollen wir natürlich gerne wissen, was im Januar 2025 so passiert und auf was wir uns freuen dürfen. Vielleicht erstmal die Frage an dich, Christopher. Welche Aktionen habt ihr da so geplant und wie kann ich auch als Gast und Verbraucher da konkret teilnehmen?
Das ist die eine schöne Sache und das eine, also so sehr ausgesprochene Geheimnis am Veganuary, dass von Jahr zu Jahr fast alles beim Alten bleibt. Und deswegen haben wir natürlich mittlerweile auch schon fast geschafft, so einen Traditionscharakter zu haben. Also sowohl aus, und das ist das, was mich so mit viel Freude erfüllt, das haben wir nicht alleine geschafft mit Veganuary, sondern da sind auch die, im letzten Jahr waren es über 1000 Unternehmen, die teilgenommen haben, und die sind alle genauso mit dafür verantwortlich, dass der Veganuary das ist, was es ist, wie wir das als Organisation sind. Und natürlich haben wir irgendwann versucht, diese Fäden zusammenzuziehen und waren darin erfolgreich, aber wir könnten das nicht alleine machen. Und das aus ganz vielen Gründen, über die man sehr lange sprechen könnte, aber auch aus dem ganz einfachen Grund, dass wenn wir Leuten sagen, Mensch, ernähr dich doch mal rein pflanzlich, aber wir mit Veganuary haben die Produkte nicht, sondern die sind draußen in der Wirtschaft und in der Nahrungsmittelindustrie und in der Gastro, da brauchen wir einfach einen Zusammenhalt und ein Zusammenkommen aus ganz vielen Playern und Stakeholdern, über die wir das überhaupt erst schaffen, den Veganuary zu feiern. Und weil wir das schaffen, hat dieser Monat inzwischen nach nur in Anführungszeichen 6 Jahren in Deutschland ja eben schon eine Tradition, auf die sich Unternehmen freuen, auf die sich Verbrauchende freuen, die man gesamtgesellschaftlich irgendwie auf dem Schirm hat. Und da bin ich einfach gespannt, wo wir die kommenden Jahre noch hinkommen. Also auch was so die Brand Awareness rund um den Veganuary anbelangt, möchte ich, also das ist ein selbsterklärtes Ziel irgendwann, dass egal, wem man auf der Straße begegnet und sagt, Mensch, kennst du schon den Veganuary, dass die Antwort ja ist. Da sind wir noch nicht ganz, da sind wir auf einem guten Weg hin. Und aber das ist tatsächlich so das erklärte Ziel der kommenden Jahre, einfach immer bekannter und immer selbstverständlicher zu werden, dass man das im Januar mal probiert und guckt, wie man das dann mit weiternehmen kann. Teilnehmen als Privatperson, als auch als zum Beispiel mitarbeitende Person im Unternehmen oder als Unternehmen kann man immer kostenfrei, zum Beispiel indem man sich bei uns für die E-Mail-Serie anmeldet und dann einfach entsprechend Unterstützung kriegt, auch zum Beispiel dann Produktempfehlungen oder Informationen über Aktionen, von denen man gerade richtig profitieren kann. Und das ist eben interessant für sowohl Leute, die schon rein pflanzlich leben oder Leute, die es gerade einfach mal ausprobieren. Und das wird auch gleichermaßen so bleiben, dass wir eben versuchen, auf einerseits dem E-Mail-Kanal, aber natürlich auch in den sozialen Medien, wir sind ganz pressewirksam, natürlich im Januar arbeiten mit prominenten UnterstützerInnen zusammen, zu denen ich noch nicht spoilern kann und darf. All diese...
Ich frage trotzdem gleich nochmal nach.
Kannst du sehr gerne. An all diesen Fronten versuchen wir natürlich, das Thema immer beliebter und immer größer zu machen. Da schließt sich der Kreis. Und das habe ich schon gesagt, ein bisschen bleibt aber auch alles beim Alten, weil es so schön ist, auch wiederzukommen dann in den Januar. Und das ist einfach alles so ein bisschen so, ja, ich probiere das einfach mal vegan diesen Januar.
Gibt es da noch ergänzend aus persönlicher Sicht so deine Wünsche vielleicht an die Industrie zum Beispiel? Du hast ja gerade Aufmerksamkeit auch erwähnt. Was du dir da so vorstellen könntest für die Zukunft?
Grundsätzlich sind, also aus ganz professioneller Hinsicht, meine Wünsche immer viel Mut und Geschwindigkeit. Und das heißt nicht, dass ich nicht Mut und Geschwindigkeit in der Wirtschaft und bei Unternehmen auch sehe. Und trotzdem ist das ein, wenn ich mir einen Mehr wünschen würde, dann sind es so diese zwei Dimensionen. Mutig sein in den Schritten. Also zum Beispiel, Arndt hat es gesagt, in Richtung von zum Beispiel pflanzlichen Commitments. Also wir wollen bis Jahr X auf diesen Stand, also da mutige Ziele zu formulieren. Ich bin kein Fan von Alarmismus, aber die Klimakrise ist real und da brauchen wir Mut, um der auch entsprechend die Stirn zu bieten. Und deswegen ist das einfach was, wo ich mir genau wünsche, wo wir zusammenkommen und sagen, ja, wir sind auch ambitioniert jetzt. Und dann ist natürlich Geschwindigkeit was zählt, um überhaupt diese Ziele dann zu erreichen. Und dann gibt es aber auch ganz persönliche, und also das, da bin ich froh, dass ich damit nicht alleine bin, sondern dass es dann die große Veganuary-Zielgruppe gibt, die wieder ganz andere Wünsche hat, aber ich bin Bremer und freue mich wahnsinnig, dass es jetzt in letzter Zeit irgendwie sehr viel auf dem Markt so für Fischalternativen passiert ist. Da kann aber immer noch mehr passieren. Also es gibt tolle vegane Fischalternativen, aber es gibt auch Sachen, die es noch nicht gibt, und das ist einfach was, das ist so ein ganz persönliches, ja, ich freue mich, dass der Veganuary ist, weil so ein paar Sachen habe ich im Hinterkopf, auf die ich mich freue, die es dann jetzt noch nicht gibt. Ich bin aber froh, dass ich da nur in der Privatpersonenrolle mich auf die Fischalternativen freue, weil es gibt ganz unzählige andere tolle Sachen, auf die sich Leute zurecht freuen und die sie auch bekommen sollen.
Ja, mich freut ja, weil du aus Bremen kommst, unser Festival- und Konzerttochter Gastro-Team Bremen, wie der Name das natürlich sagt, sitzt da ja auch. Und auch da, ich meine, das ist ja auch toll. Wir haben jetzt über Gemeinschaftsgastronomie schon viel gehört, aber auch da sieht man ja, was ist zum Beispiel bei Veranstaltungen mit den Ärzten zusammen oder so, was da mittlerweile möglich ist und welche Akzeptanz das auch mittlerweile tatsächlich hat, indem man einfach mal ja anders denkt und andere Wege geht und dann auch, wie du schon sagst, genau den Mut aufwendet, weil das ist schon mutig, das ist, muss man sagen. Also wir erinnern uns alle an diese Currywurst-Nummer, wo sich selbst ein Ex-Bundeskanzler da irgendwie zu Wort melden muss. Der Mut ist ja schon, der muss einfach da sein, ja.
Auf was dürfen sich die Gäste in den Aramark-Betriebsrestaurants freuen im Januar?
naja, auf tolle vegane Gerichte. Die sind gerade tatsächlich dran mit dem Kreativworkshop. Wir holen uns ja auch gerne immer externe Unterstützung von Vollprofis, wie die Josita Hatanto zum Beispiel, wo wir halt schauen wollen, dass wir auch wirklich haben. Sag mal, vegan ist ja nicht vegan, auch da ist ja eine Entwicklung von den Speisen. Also wenn ich immer nur ein Curry mit irgendwas drin mache, wird es ja total langweilig auch. Also da gibt es ja auch Weiterentwicklungen. Da müssen wir natürlich am Ball bleiben. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wir haben halt immer dieselben Gäste vor Ort und wir müssen es nach wie vor spannend machen. Also ich kann dir noch gar keine Gerichte sagen, weil die Gerichte noch nicht fertig sind. Die entwickeln die ganz spannend auch. Ich freue mich drauf, weil also auch in unserem eigenen Betriebsrestaurant haben wir das natürlich dann vor Ort und auch in denen, wo ich dann mal Glück habe und auch eine warme Mahlzeit kriege, weil ich dann vor Ort bin, freue ich mich auch, diese Gerichte testen zu können. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich bin da eine totale Niete im Nachkochen. Das klappt in der Regel nicht. Da ist also, das wird dann eher schwierig. Umso mehr freue ich mich darüber, dass das unsere Profis dann auch machen.
Dafür gibt es ja zum Beispiel das Kochbuch vom Veganuary. Richtig, Christopher?
Ha, ja.
Das war gut, oder?
Das war
super, also, Überleitung, genau.
Und dadurch, dass ich das eingebracht habe, verrätst du uns doch bestimmt, Christopher, welche Prominenten es im Januar gibt bei der Aktion.
Nice try, Hannes. Ich wollte tatsächlich, als du das, und dann komme ich auf zweierlei Kochbücher sogar zu sprechen mit der Steilvorlage. Ja. Ich wollte fast sagen, Arndt, genau, wenn es ums Nachkochen gibt, dann kann ich natürlich in meiner Rolle nicht anders, als dir auch die E-Mail-Serie ans Herz zu legen und da einfach mal zu melden, weil da gibt es zahlreiche Rezepte, die genau darauf abgestimmt sind, dann im Januar auch einfach mal, wenn man eben nicht unterwegs ist, entsprechend was Tolles sich zu kochen. Und also genau, jede Menge Inspiration in unserer E-Mail-Serie. Und dann gibt es zweierlei Kochbücher von Veganuary, nämlich schon seit einer ganzen Weile immer wieder und das vor allem so als Dankeschön und Erstinspiration bei Anmeldung, unser Promi-Kochbuch mit ganz vielen Rezepten von prominenten UnterstützerInnen. Das gibt es quasi direkt, also auch wenn ich mich jetzt für den Veganuary anmelde, dann kann ich kann auch jetzt direkt starten. Also den Veganuary gibt es de facto das ganze Jahr über, aber natürlich mit so dem Aktionsmomentum im Januar und auch da eben den meisten Buzz und den meisten Anmeldungen. Wenn ich mich jetzt anmelde, kann ich aber entweder zum Beispiel direkt in 31 Tage lang vegane Ernährung starten oder ich sage halt, ja, ich starte am 1. Januar. Und auch das ist erlaubt, mit einem Augenzwinkern und einem Schmunzeln, wenn man sagt, am 1. Januar ist aber noch nicht der Tag, an dem man sich damit auseinandersetzen möchte, weil dann schläft man sich erstmal aus von irgendwie einer Silvesternacht, dann kann man auch am 2. Januar starten und 31 Tage entsprechen. Und das machen gar nicht so wenige, weil auch das Thema nimmt so zum Jahresbeginn immer noch so viel Fahrt auf, dass wir auch so am 4., 5., 6. Januar immer noch so einen Peak an Anmeldungen sehen, eben Leute, die dann so ein bisschen über den Januar hinauslaufen, wenn sie das entsprechend machen. Egal, wann man sich anmeldet, gibt es direkt bei Anmeldung dann eben das Promi-Kochbuch als Dankeschön. Wir haben aber auch seit letztem Jahr das offizielle erste Veganuary-Kochbuch tatsächlich im Buchhandel verfügbar und da eben auch 100 Rezepte und das ist das ganz Besondere daran von unseren internationalen Teams, also auch so Lieblingsrezepte aus unseren internationalen Teams, weil wir damals, als wir in Deutschland starteten 2020, gleichzeitig auch im lateinamerikanischen Raum spanischsprachig und dann portugiesischsprachig mit Veganuary-Kampagnen an den Start gegangen sind. Wir sind ein Jahr später, 2021, auch in Indien mit dem Veganuary ganz explizit an den Start gegangen und in Ländern, in denen wir teilweise nicht mit eigenen Veganuary-Teams vor Ort sind, arbeiten wir auch mit Partnerorganisationen zusammen. Also Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich ist das zum Beispiel so. Und aus vielen dieser Länder gibt es in dem Kochbuch entsprechend Gerichte vereint. Und genau, das finde ich selber auch immer noch spannend zum Nachkochen, weil es ja so ein bunter Blumenstrauß an Veganuary-Gerichten ist.
Sehr gut, merken wir uns. Die pflanzenbasierte Ernährung ist ja inzwischen in der Gesellschaft angekommen, das ist Fakt. Was kommt denn danach? Welche nächsten Ernährungstrends seht ihr da?
Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass jetzt sicherlich erstmal dieser weitere Fortschritt der veganen und pflanzenbasierten Ernährung irgendwo auf dem Zettel steht. Ich meine, es gibt natürlich immer irgendwelche Trends, die wir natürlich auch aufgreifen. Ich meine, unsere Foodies sind jetzt gerade in Schweden unterwegs gewesen, haben da so Eindrücke gesammelt und sicherlich auch was für sich rausgezogen, wo sie sagen, Mensch, das macht total Sinn, dass wir solche Dinge umsetzen, die natürlich auch zum Teil sehr leicht ist von der Küche her, aber auch mal richtig heftig deftig sein kann. Unabhängig davon glaube ich fest daran, dass diese Weiterentwicklung der fleischärmeren Kost, sagen wir es mal so ganz vorsichtig, noch weiter Fahrt aufnehmen wird. Die Generation, das merken wir natürlich auch, die jetzt so unsere neuen Gäste werden, die haben da ganz andere Ansprüche, auch über einen Tag hinweg ganz anders hinaus verpflegt werden. Ich meine, dass Deutschland um 12 Uhr aufsteht und zu Tisch geht, ja, das gibt es im Moment noch, aber nicht mehr so in dieser Ausprägung, wie es mal gewesen ist. Auch das ändert sich natürlich. Die Arbeitsbedingungen sind andere geworden, mehr Flexzeiten und alles. Also wird sich die Ernährung auch dementsprechend ändern und anpassen müssen.
Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Und tatsächlich dann nur mit der Ergänzung, dass mit dem Blick so auf die Zeitspanne, in der wir jetzt schon über pflanzliche Ernährung sprechen, uns dafür begeistern und wie lange sich das Thema gehalten hat, sind wir glücklicherweise mittlerweile im Thema vegane Ernährung auch aus dieser Trendbubble raus. Also es ist viel mehr als ein Trend geworden. Es ist, also wir müssen uns ja heute die Frage stellen, sollte das nicht der neue Standard werden? Und dann entsprechend die neuen Trends, die kommen, sind eben alle auch pflanzlich bedienbar. Also sei das jetzt vor, weiß ich nicht, irgendwie in ein paar Jahren der Bowl-Hype gewesen, dann ist jetzt nicht mehr die Frage, ist es vegan oder ist es eine Bowl, sondern es ist ein Nein. Jeden neuen Hype können wir entsprechend auch pflanzlich bedienen und jede alle Ernährungswünsche können wir auch in einer veganen Art und Weise abbilden. Und da hoffe ich, dass der Standard dahin geht und wir uns nicht mehr fragen, so was kommt nach vegan, sondern was kommt denn mit vegan und was geht damit einher?
Letzte Frage. Euer Lieblingsgericht.
Na, da fängst du jetzt an, Christopher. Da haben wir.
Sehr gerne. Ich brauchte die Pause, weil das unfassbar schwierige Frage auch. Also das ist neben den Entweder-Oder-Fragen die herausforderndste Frage in diesem Gespräch. Aber ich mag die Herausforderung auch. Ich glaube, Leute wiederkommen und also auch da sind wir wieder in so einem Blindverkostungsthema. Ich glaube, Leute wiederkommen zu mir nach Hause, wenn ich koche. Das wäre ganz klassisch eine vegane Bolognese und deswegen auch so ein absolutes Go-To-Gericht, bei dem ich ganz viel wieder lande. Jetzt finde ich aber eine vegane Bolognese weniger spektakulär, als ich bin im Sommer vor allem irgendwie bei uns in der Parzelle leidenschaftlicher Pizzabäcker, weil ich da so einen Ofen stehen habe und das ist einfach ich habe ganz viel Freude am Pizzabacken und an dem Facettenreichtum von der Pizza. Sei das einfach eine Marinara, die so ganz ohne pflanzliche Alternativen auskommt. Ich liebe aber auch eine vegane Thunfischpizza, die dann eben ganz klar auf eine Alternative setzt. Ja, ich glaube, das Facettenreichtum von Pizza ist es so in den warmen Monaten und sonst ist es eine Bolognese. Aber ja, und jetzt denke ich, ich bin Bremer und das Fisch habe ich jetzt nicht gesagt, aber es ist, also ich sage das nicht plakativ, sondern ich sage das von Herzen. Aber vielleicht ist es die Thunfischpizza, die das abbildet. Es ist eine weite Frage, ein weites Feld.
Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich, und man sieht das ja auch oft genug, dass ich Genussmensch bin. Es ist wahnsinnig schwer, mich festzulegen auf ein Gericht, wo ich wirklich sage, das ist mein Lieblingsgericht. Aber sicherlich eins meiner Lieblingsgerichte ist ein richtiges Chili con Carne. Es kann auch mal Sin Carne sein. Also da muss ich auch ganz klar sagen, also auch da bin ich tatsächlich auch jemand, der in der Deutschen Bahn das Chili Sin Carne isst. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Es muss halt richtig gut sein. Also so ein selbstgekochtes, was so ein Chili, was über 2 Tage kocht und wo man nicht irgend so ein Gewürzgedöns reinmacht, sondern tatsächlich liebe Kreuzkümmel. Das ist einfach eins, das ist mein Lieblingsgewürz durch die Bank und sehr zum Leidwesen meiner Familie. Deswegen, ich muss immer selber nachwürzen. Also A, mag ich die Schärfe total. Dann muss auch richtig Spaß machen, so ein Chili. Und ich mag einfach diesen Kreuzkümmel und so in Verbindung mit so echt tollen Tacos oder Taco-Chips oder so. Das könnte ich tatsächlich, das kann ich immer essen. Das ist eins, was ich immer esse. Ansonsten habe ich natürlich, bin klassisch aufgewachsen, auch mit der klassischen Gastronomie. Natürlich gibt es so Themen wie Sauerbraten bei mir. Da geht auch kein Weg dran vorbei. Das sind natürlich Gerichte, die kriegt man heute halt auch nicht mehr so häufig. Und so, und auch ich ganz selten, dass ich so etwas nochmal habe. Ja.
Gut, vielen Dank. Ich wollte nur eine Antwort haben.
Ja, versuchst du jedes Mal von mir zu kriegen.
Tut mir leid. Ja, dann herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Christopher hat uns leider nicht verraten, welche Prominenten beim Veganuary teilnehmen, aber das macht auf jeden Fall Lust auf mehr und dass wir es verfolgen. Leidenschaftlicher veganer Pizzaesser, liebt Fischalternativen und ist Director at Veganuary Deutschland. Ich danke dir herzlich, Christopher, dass du dabei warst.
Danke euch für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Arndt, vielen Dank. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Avocado-Toast gehörte auch dazu, zumindest bei der Auswahl.
Absolut.
Aramark ist starker Partner von Veganuary in der Gemeinschaftsgastronomie im Januar. Auch dort dürfen die Gäste viel erwarten in dem Zusammenhang. Und dann freuen wir uns alle und bestimmt auch unsere Zuhörer auf einen richtig tollen Veganuary, den wir jetzt ab sofort verfolgen und uns auch für den E-Mail-Newsletter anmelden. Dann freue ich mich bestenfalls auf ein Wiedersehen nach dem Veganuary. Vielen Dank.
Das war's für heute aus dem Bistro Bonanza, ein Original Aramark Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt und in Social Media. Wenn es dir bei uns gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.
Yeehaw!